Lieber Klatsch als Kritik. Als erstes merken wir uns die Regel, das Privatleben der Autoren ist interessanter als ihre Bücher. Mag sich auch Marcel Proust in seinem Essay Contre Sainte-Beuve gegen die Methode des berühmten Literaturkritikers verwahrt haben, die Werke aus der Biografie ihrer Verfasser zu deuten, in einem Pausengespräch sind biografische Details allemal anregender als eine tiefsinnige Textkritik. William Shakespeare zum Beispiel, der älteste Autor, mit dessen Auftauchen wir rechnen müssen, meist anlässlich einer Neuinszenierung von Hamlet oder einem anderen seiner Stück in unserem Stadttheater, gibt uns die Gelegenheit, zwei Fragen aufzuwerfen. War er schwul? Und hat er die Stücke, die unter seinem Namen gespielt werden, wirklich selber geschrieben? Wenn die Pausenrunde vermutlich unter Berufung auf den Film Shakespeare in Love empört protestiert, ist der Augenblick gekommen, mit unseren Kenntnissen zu glänzen. Shakespeare war zwar verheiratet und hatte 8 Kinder, doch seine stürmischen Liebesgedichte, die Sonette, widmete er einem Mr. W.H. Über die Identität dieses Lovely Boy und Lord of My Love, wie er in den Gedichten genannt wird, haben sich ganze Forschergenerationen den Kopf zerbrochen. Die Favoriten sind William Herbert, der 3. Earl of Pembroke, dem auch die erste Shakespeare-Gesamtausgabe gewidmet ist, und Henry Wriothesley, der 3. Earl of Southampton, ein Höfling, der ebenso für seine Schönheit bekannt war wie für seine Abneigung gegen Frauen. Die Theorie, der ungebildete, aus kleinen Verhältnissen stammende Schauspieler könne unmöglich der Verfasser so wort- und kenntnisreicher Dramen sein, kam erst 240 Jahre nach seinem Tod auf. Der erste, auf den der Verdacht der Autorenschaft fiel, war der Philosoph Francis Bacon, dessen dichterische Bemühungen jedoch eher dürftig waren. Im Lauf der Zeit schwoll die Zahl der Verdächtigen auf 50 an, Königin Elisabeth I. eingeschlossen. Favorit der Shakespeare-Verächter ist Edward de Vere, der 17. Earl of Oxford. Für ihn spricht, dass er Italien, wo viele von Shakespeares Stücken spielen, gut kannte, dass er Komödien schrieb und dass in seinem Familienwappen ein Ritter zu sehen ist, who shakes a spear, der einen Speer schüttelt. Auch Freud hielt den Earl für Shakespeares Ghostwriter. Mark Twain hingegen meinte salomonisch, Shakespeares Werke wurden nicht von Shakespeare geschrieben, sondern von einem anderen Autor gleichen Namens. Auch mit Fausts Sexualität war es anders bestellt, als uns Goethe weismachen will. Das Gymnasium in Kreuznach, dessen Rektor er war, entließ ihn unter der Beschuldigung, einige der ihm anvertrauten Knaben verführt zu haben. Mit Gretchen hatte Faust nichts zu tun. Sie hieß in Wirklichkeit Susanna Margareta Brandt, war Kellnerin im Frankfurter Gasthaus zum Einhorn und wurde von einem durchreißenden Goldschmiedegesellen geschwängert. Als das Kind zur Welt kam, erstach sie es mit einer Schere. Die Hinrichtung der Kindsmörderin auf dem Rossmarkt machte auf den 23-jährigen Goethe einen unauslöschlichen Eindruck. Wie es um seine eigene Sexualität stand, ist ebenfalls nicht sicher. Der Psychoanalytiker Kurt Eisler, der dieser Frage in einem zweibändigen Werk auf den Grund ging, behauptet, Goethe habe erst auf seiner Italienreise, als er schon 39 war, Geschlechtsverkehr gehabt. In der Tat ist es auffällig, dass Goethe besonders gern Frauen anschwärmte, die schon verlobt, Charlotte Buff, oder verheiratet waren, Charlotte von Stein. Bei den noch heiratsfähigen, Käthchen Schönkopf, Friederike Brion, Lilli Schönemann, machte er sich aus dem Staub, sobald das Verhältnis intim zu werden drohte. Christiane Vulpius, die Frau, die er mit 57 heiratete, stand gesellschaftlich weit unter ihm. Die Mésalliance zwischen dem Minister und der Arbeiterin, die in der Fabrik des Unternehmers Bertuch Stoffblumen nähte, versorgte den Weimarer Hofklatsch mit immer neuer Nahrung.